Als Gesprächsleiter, wie es hier heißt, bist du ein Schlüsselelement der Sabbatschule und deswegen dieses Angebot, das für jeden Gesprächsleiter offen steht. Mir einfach eine E-Mail schicken, wenn es dich interessiert, und ich schicke dir dann den Link dazu. Mir ist es wichtig zu sagen, dass das nicht konkurrieren soll mit gemeindeinternen Angeboten. Gemeindeinterne Angebote haben Vorrang. Aber wer eben mit uns die Lektion vorbereiten will, der ist herzlich willkommen dabei zu sein. Ich lade euch ein, die Bibel zur Hand zu nehmen und zwei Bibelstellen mit mir aufzuschlagen. Wir lesen zuerst aus Epheser 2, die Verse 19 bis 21. Epheser 2, 19 bis 22. Und dann aus dem ersten Petrusbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 5. Aus Epheser 2, 19 bis 22. Nachdem ich diese beiden Stellen vorgelesen habe, möchte ich euch fragen, was die beiden Stellen gemeinsam haben. Welche Worte oder Gedanken kommen in beiden Stellen vor? Das ist nicht eine rhetorische Frage. Wir sind nicht eine große Gruppe heute. Wir sind eine überschaubare Menge. Ich möchte euch fragen, was haben diese beiden Stellen gemeinsam? Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Nun lesen wir aus dem ersten Petrusbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 5. Die Frage ist, welche Gemeinsamkeiten finden wir in diesen beiden Stellen? 1. Petrus, Kapitel 2 und die Verse 1 bis 5. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Welche Themen findet ihr in beiden Versen, in beiden Stellen? Wer ist mutig? Vreni. Vom Bau und Bauen. Und was wird gebaut? Haus Gottes. Ein anderes Wort dafür? Der Eckstein und der Grundstein kommen in beiden Versen vor. Und was ist das Wort, das ich suche? Der Tempel, jawohl, der Tempel kommt an beiden Stellen vor und Jesus ist der Eckstein. Wir als seine Kinder sind einzelne Steine in seinem neuen Tempel. Wir kommen auf diese beiden Stellen zurück, aber wir fangen mit dem Titel der Predigt an, Parallele. Es ist die erste Predigt in einer Reihenfolge von Predigten. Ich bin im Sommer wieder da und ich werde die zweite Predigt in dieser Reihe halten. Parallele. Jedes Kind lernt schon früh in der Schule, was das Wort Parallele bedeutet. Und erkennt sehr bald, dass was in der Geometriestunde Theorie ist, ist in der Praxis für die SBB relativ wichtig. Man kennt Parallelen aber nicht nur in der Geometrie, man kennt Parallele auch in der Musik. Man spricht von Paralleltonarten zum Beispiel. Man kennt Parallelen in der Kunst. Streng genommen, wenn wir das Wort Parallelen gebrauchen, dann meistens bedeutet das außerhalb der Geometrie nicht Parallele, sondern Ähnlichkeiten. Die Bibel kennt auch Parallelen. Wenn das Neue Testament sich bewusst auf alttestamentliche Vorbilder bezieht und das alttestamentliche Vorbild auf eine größere neutestamentliche Realität hinweist, dann sprechen wir von Typus und Antitypus. Biblische Parallele zwischen den Alten und dem Neuen Testament. Streng genommen sind das nicht Parallelen, sondern Ähnlichkeiten. Aber egal, wie wir sie nennen, sind Typus und Antitypus eine wichtige Methode, um biblische Wahrheit zu lehren. Und wenn ich Typus und Antitypus erwähne, kommen euch Beispiele in den Sinn dafür. Kannst du an einen Gegenstand oder eine Person oder ein Ereignis im Alten Testament denken, bei dem das Neue Testament ein Gegenstück dazu aufzeigt? Oder um die Frage anders zu stellen, kannst du an eine Person oder ein Ereignis oder eine Geschichte im Neuen Testament denken, die im Alten Testament vorgeschattet wird? Perfekt. Fangen wir mit diesem einfachen Beispiel an. Nicht? Das Lamm, das geschlachtete Osterlamm im Alten Testament ist ein Hinweis auf Jesus. Was hat Johannes der Täufer gesagt? Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Lamm war der Typus. Jesus ist der neutestamentliche Antitypus. Johannes der Täufer war einer der ersten im neutestamentlichen Zeiten, der auf diese Eigenart, diese Lehrmethode der Bibel hinwies. Aber er war längst nicht der Einzige. Auch die Jünger haben unter göttlicher Leitung auf dieselbe Methode gebraucht. Im Hebräerbrief zum Beispiel findet man genau dieses Beispiel, dass alttestamentliche Heiligtum deutet auf das himmlische Heiligtum. Oder in der Offenbarung. In der Offenbarung ist das geistliche Babylon vorgeschattet durch das alttestamentliche neobabylonische Reich im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. So, Antitypus, Typus sind biblische Parallele, die auch Jesus benutzte. Jesus hat auch auf eine überraschende Parallele hingewiesen. Und wir finden diese Parallele in diesem Vers. Ich möchte euch einladen, mit mir diese Stelle aufzuschlagen und diese Stelle mit mir zu lesen. Johannes 2, die Verse 19 bis 21. Johannes Kapitel 2, die Verse 19 bis 21. Die Geschichte dahinter ist die Austreibung der Geldwechsler aus dem Tempel. Die Gegner Jesu fragen ihn, welches Recht er hat, diese Leute aus dem Tempel hinauszutreiben. Und in diesem Zusammenhang macht Jesus diese erstaunliche Aussage. Ich werfe sie doch an die Leinwand. Hoppla. Nein, ich mache das nicht. Wir lesen sie. Johannes 2, 19 bis 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesen Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. So, vordergründig sprach Jesus von dem Abbrechen des Tempels. Doch im Verlauf des Gesprächs ist es klar geworden, dass er den Tempel als ein Bild, einen Typus für seinen Tod benutzte. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Jesus scheint hier darauf hinzudeuten, dass das neutestamentliche Gegenstück zum alttestlichen Tempel er selbst ist. Der Tempeldienst im Alten Testament weist auf den Dienst Jesu hin. Der Tempel ist ein Typus für Jesus, den Antitypus. So, nicht nur Johannes der Täufer, nicht nur die Jünger, sondern auch Jesus selbst hat dieses Prinzip von Parallelen, von Typus und Antitypus verwendet. Heute möchte ich diese Parallele zwischen dem Tempel des Alten Testaments und Jesus im Neuen Testament näher mit euch anschauen. Diese Parallele ist für uns höchst interessant. Und zwar deswegen, weil es widerspricht einer Theorie, die heute in christlichen Kreisen an Beliebtheit zunimmt. Ich möchte anfangen, indem ich auf einen Artikel in einer englischen Zeitung hinweise. Der Artikel erschien vor einigen Jahren in dem bekannten, seriösen Daily Telegraph aus London, einer renommierten englischen Zeitung. Und die Journalistin, die diesen Artikel schrieb, Mary Wakefield, gab dem Artikel den Titel »Ich sah das neue Jerusalem« in einem Schuppen in Texas. Sie schrieb Folgendes. Ich traf Bob und Judy Hopkins vor ein paar Jahren in Abilene in Texas. Sie deuteten stolz auf ein großes Burgmodell auf einem Tisch in ihrem Schuppen, in ihrem Gartenschuppen. Toll, sagte ich. Was ist das? Ja, sagte Bob Hopkins. Das ist ein Plan für den neuen Tempel in Jerusalem. Ja, sagte seine Frau. Der Tempel muss wieder aufgebaut werden, bevor Jesus wiederkommen kann. Laut Familie Hopkins spricht die Bibel sehr klar über das, was auf uns zukommen wird, schrieb diese Journalistin. Zuerst kommt die Entrückung. Habe ich ein Pointer mit diesem? Wahrscheinlich nicht. Hä? Aber links, das Grüne, seht ihr den Punkt, an dem wir stehen, das Zeitalter der Gemeinde. Nach der Entrückung oder am Ende der Zeit kommt die Entrückung. Ihr seht das Wort Entrückung hier oben. Dann kommen 7 Jahre der Trübsalzeit, eine 7-jährige Herrschaft Satans von seinem Hauptquartier in dem wieder aufgebauten Tempel zu Jerusalem. Nach dieser 7-jährigen Trübsalzeit wird Jesus sichtbar für alle kommen. Ihr seht, Christus erscheint in Herrlichkeit oben. Und dann werden 1000 Jahre des Friedens eingeleitet. Eine Zeit, in der angeblich Löwen und Lamm zusammenweiden werden, bis am Ende Jesus diese Erde neu machen wird. Nun, das alles schrieb diese Journalistin in diesem Artikel, um auf eine politische Entwicklung aufmerksam zu machen. Sie schrieb, es ist nicht nur die Familie Hopkins, welche den Wiederaufbau des Tempels und die damit verbundene Entrückung erwartet. Die meisten der 50 Millionen evangelikalen Amerikaner glauben dies auch. Und jetzt kommt's. Sie senden Geldspenden nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen, weil sie entrückungsbereit sind. Sie warten leidenschaftlich darauf, dass die Endzeit beginnt. Es ist, so wie dieser Journalist ihn schrieb, erst nach diesem Gespräch ihr bewusst, dass es nicht nur Juden sind, die Geld nach Jerusalem schicken, sondern auch sehr viele freikirchliche Christen tun das auch, um den Tempelaufbau zu beschleunigen. Dieser Artikel zeigt auch, dass Israel von Christen, von amerikanischen Christen zunächst einmal unterstützt wird, aufgrund einer Überzeugung, die aus der Bibel stammt. Der Tempel muss aufgrund von biblischen Vorhersagen wieder aufgebaut werden, so glauben sie. Und es sind nicht nur Amerikaner, die diese Theorie unterstützen. Zunehmend glauben freikirchliche Christen im deutschsprachigen Raum dasselbe. Wer die Schofield-Bibel besitzt, wird in den Notizen diese Theorie wiederfinden. Welche biblischen Gründe gibt es dafür, dass man an diesen Wiederaufbau des Tempels glaubt? Wenn es um diese Theorie geht, greifen viele evangelikale Christen auf mehrere alttestamentliche Vorhersagen zurück. Und eine der wichtigsten ist eine Vorhersage im Buch Hesekiel. Nehmen wir ein paar Minuten Zeit, um das herrliche Gesicht, das Gott Hesekiel zeigte, anzuschauen. In den Kapiteln 40 bis 47 von dem Buch Hesekiel beschreibt Gott einen neuen Tempel, und zwar sehr detailliert. Hesekiel lebte übrigens zur Zeit Daniels. Er war wie Daniel gefangen genommen worden von König Nebukadnezar. Er saß in Babylon in Gefangenschaft, und dort in Babylon erfuhr er, dass seine Heimat, seine Stadt Jerusalem und der Tempel völlig zerstört worden sind. Doch Gott gab ihm dieses Gesicht etwa 4 Jahre vor der endgültigen Zerstörung des Tempels, um ihm Hoffnung zu geben, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Der Tempel in diesem Gesicht war groß, hoch und imposant. Jede Außenmauer sollte etwa 300 Meter lang sein. Eine äußerst wichtige Eigenschaft von diesem Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah, war der Strom, der aus dem Tempel floss. Er führte mich, schrieb Hesekiel, zum Eingang des Hauses. Siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet, und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Wir sehen das Wasser im Bild. Das Bild zeigt eben ein Modell des Tempels von Hesekiel. Das Wasser war aber deswegen eigenartig, weil dieses kleine Bächlein, das unter dem Altar anfing, immer größer werden sollte, bis er den ganzen Jordantal bewässern sollte und sogar aus dem Toten Meer einen lebendigen Binnensee machen würde. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, und auf dieser und auf jener Seite, und er, das ist der Engel im Gesicht, er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, das ist in die östliche Gegend, und fließt in die Ebene hinab, gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Dieses Wasser sollte nicht nur Leben in das eher trockene östliche Palästina bringen, sondern auch als Heilung für kranke Menschen in der Gegend dienen. Und an dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen, ihre Blätter als Heilmittel. Somit sollte der Tempel, der neue Tempelaufbau, einen heilenden Einfluss auf das ganze Land haben. Ich kann mir vorstellen, dass Hesekiel sich gefreut hat, als er dieses Gesicht bekam. Denn dieser sehr detaillierte Plan für den Aufbau des Tempels zeigte Gottes Absicht mit seinem Volk, mit Israel, nach der Rückkehr in ihr Heimatland. Aber dieser Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah, wurde nie gebaut. Die Juden blieben etwa 70 Jahre in Babylon in Gefangenschaft, bis sie unter dem Perserkönig Kyros nach Israel zurückkehren durften. Sie durften dabei den Tempel wieder aufbauen. Aber diese wiederkehrenden Juden haben mit ihren beschränkten Ressourcen nicht das Prachtstück bauen, das Hesekiel vorhersagte. Im Gegenteil, als dieser Tempel etwa 515 vor Christus eingeweiht wurde, haben einige geweint. Viele von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäupten, den Alten, die das erste Haus, das ist der Tempel Salomos, gesehen haben, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte. Und sie weinten mit lauter Stimme. Der wiederaufgebaute Tempel besaß nicht die Schönheit des Tempels von Salomos und war auch nicht das Prachtstück, das Hesekiel in seiner Vision sah. Er war aber solide gebaut. Etwa 500 Jahre diente dieser Tempel den Israeliten als Opfer- und Pilgerstätte, bis ein Mann namens Herodes kam. Und etwa 20 Jahre vor der Geburt Jesu fing Herodes an, diesen eher bescheidenen zweiten Tempel komplett umzubauen. Dieser Tempel von Herodes, das ist eine Nachbildung von diesem Tempel, den die Juden immer noch übrigens den zweiten Tempel nannten, war der Tempel, den Jesus kannte. Das war der Tempel, aus dem er die Geldwechsler hinaustrieb. Es war nach diesem Umbau ein Prachtstück, eines der schönsten Gebäude außerhalb von Rom in der damaligen Welt. Aber auch das war nicht der Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah. Im Jahr 70 nach Christus kamen die Römer und haben diesen Tempel völlig zerstört. Seither ist der Tempel nie wieder aufgebaut worden. Alles, was heute von diesem Tempel übrig bleibt, ist die Klagemauer, die man hier im Vordergrund sieht. Und auf dem jetzigen Tempelberg oder auf dem Tempelberg sieht man die Al-Aqsa-Moschee, das Minarett sieht man links, und der Felsendom, beide Bauwerke von Islam. Somit ist das Gesicht, das Hesekiel sah, nie in Erfüllung gegangen. Der segensbringende Strom aus dem Tempel ist nie Wirklichkeit geworden. Und deswegen sagen heute viele, wie in dem Artikel, den wir anfänglich gelesen haben, der Tempel muss aufgebaut werden. Es ist vorhergesagt worden, und zwar von Gott. Und zwar ihrer Vorstellung nach soll es gleich neben dem Felsendom stehen. Wenn der Tempel wiedergebaut wird, sagen sie, ist es ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Diese Überzeugung haben diese Menschen, weil sie bibelgläubig sind. Sie sind überzeugt, dass die Vorhersage Hesekiels eine in Erfüllung gehen wird, und zwar aufgrund von Texten, Versen, die wir im Römer finden. Gottes Zusagen an sein Volk haben immer noch ihre Gültigkeit. Gottes prophetische Vorhersage wird in Erfüllung gehen, sagen sie. Als Adventisten unterstützen wir diese Theorie nicht. Wir glauben nicht, dass auch wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, dass es eine Erfüllung von alttestamentlichen Vorhersagen ist. Und die Frage ist, warum? Ist es, weil Adventisten nicht mehr bibelgläubig sind? Ist es vielleicht, weil Adventisten Teile der Bibel akzeptieren und andere Teile einfach ignorieren? Wieso nehmen Siebenten-Tags-Adventisten einen anderen Standpunkt ein als viele aufrichtige, bibelgläubige, freikirchliche Christen? Menschen, vor denen ich großen Respekt habe, aufgrund von ihrem biblischen Glauben. Wieso glauben wir anders? Der Grund ist eigentlich sehr einfach. Wir legen die Bibel aus wie Jesus und seine Jünger. Jesus und seine Jünger haben gezeigt, dass ein Antitypus größer ist als der Typus. Die Erfüllung ist wichtiger als der Schatten. Und die Vorhersage des Tempels im Buch Hesekiel haben ein Antitypus im Neuen Testament. Und der Antitypus ist Jesus selbst. Zwei Fragen müssen wir stellen, wenn wir unerfüllte alttestamentliche Vorhersagen betrachten. Hängt die Erfüllung der Vorhersage von Bedingungen ab? Und weist das Neue Testament auf einen Antitypus hin oder nicht? Die Antwort auf die erste Frage in Bezug auf unerfüllte Vorhersagen ist klar. Alle Propheten im Alten Testament weisen darauf hin, dass Gottes Plan für Israel von Bedingungen abhing. Jeremia 18, Vers 7. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk um, über das ich geredet habe, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Das Beispiel dafür ist Ninive. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen, um pflanzen zu wollen, tut es aber, was in meinen Augen Böses ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Israel ist das Beispiel dafür. Wenn Gott redet, passiert nicht immer das, was er vorhersagte. In gewissen Fällen hängt die Vorhersage von Menschen ab, von der Annahme oder von der Ablehnung von Gottes Wort. Hesekiel, der diese Vorhersage vom neuen Tempel machte, bestätigt dieses Prinzip ganz am Anfang von seinem Buch. Wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, dann wird er sterben. Gott geht auf die Entscheidungen von Menschen ein. Und diese einleitenden Worte im Buch Hesekiel sind Wenn-Dann-Sätze. Sie zeigen, dass auch die Vorhersagen von dem Tempel in Hesekiel von Bedingungen abhängen. Das ist das Erste, das wir berücksichtigen müssen, wenn es um alttestamentlichen Vorhersagen geht. Die Erfüllung von vielen Vorhersagen, nicht von apokalyptischen, sondern von klassischen Vorhersagen, hing von Glaubensgehorsam ab. Die zweite Frage weist das Neue Testament auf einen Antitypus zum alttestamentlichen Tempel hin oder nicht. Diese Frage ist auch nicht schwierig zu beantworten. wenn wir im Neuen Testament oder wenn wir unsere Konkordanz zur Hand nehmen und das Wort Tempel aufschlagen, dann finden wir etwas Faszinierendes. Wir finden immer wieder, dass das Neue Testament auf den alttestamentlichen Tempel als ein Typus für eine größere Realität hinweist. Der alttestamentliche Tempel ist ein Typus für das himmlische Heiligtum. Das wissen wir aus dem Hebräerbrief. Paulus bestätigt, dass der alttestamentliche Tempel auch ein Typus für unseren Körper ist. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Aber nicht nur. Der Tempel ist auch ein Typus für Jesus selbst. Hast du noch das Bild von Hesekias Tempel vor Augen? Aus dem Tempel floss Wasser. Wasser, das zu einem Fluss geworden ist. Ich möchte euch bitten, mit mir Johannes 7 aufzuschlagen. Eigentlich werde ich diesen Text der Zeit halber an die Leinwand werfen, aber wir lesen Johannes 7, 37. Ich lese ihn zunächst aus meiner Elberfelder Bibel vor. Johannes 7 und Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, das ist der Laubhüttenfest in Jerusalem gewesen, an dem letzten großen Tag des Festes stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Nun, beim Laubhüttenfest gab es eine tägliche Handlung, die man die Wassertrinkzeremonie nannte. Ja, da haben wir es. Ein Priester nahm Wasser aus dem Teich Siloa und brachte es in eine goldene Flasche zum Altar. Nun, auf dem Altar waren zwei Schüsseln. In einer war Wein und in die andere goss der Priester dieses Wasser hinein. Und dann leerten die Priester das Wasser und den Wein aus. Unter dem Altar waren zwei Durchlässe. Durch den einen floss das Wasser und durch den anderen den Wein. Diese zwei Durchlässe kamen zusammen, sodass Wasser und Wein sich vermengten. Und vom Altar aus vom Tempel weggeflossen sind. Was man im Bild natürlich nicht sieht. Es war aber bei dieser Zeremonie, dass Jesus ausrief, wenn jemand dürstet, was hat er gesagt? So komme zu mir. Merken wir, was er nicht sagte. Er sagte nicht, kommt zum Tempel, um euren geistlichen Durst zu stillen. Nein, sondern wer Durst hat, komme zu Jesus. Nicht in den Zeremonien des Tempels, sondern in ihm finden wir das Wasser des Lebens. Jesus stellte die wahre Erfüllung von dieser Tempelzeremonie. Er stellte sich als die wahre Erfüllung von dieser Tempelzeremonie. Was auch bei dieser Zeremonie auffällt, ist die Ähnlichkeit, die Parallele mit der Vorhersage im Buch Hesekiel. In der Vorhersage von Hesekiel sollte Wasserströme aus dem Tempel zum Segen für die ganze Gegend strömen. Nun hier in Johannes 7 sollen nicht vom Tempel aus, sondern von ihm aus diese Ströme des Segens fließen. Von Jesus kommt der Segen und nicht vom Tempel. Jesus als hervorragender Kenner des Alten Testaments wird seine Worte bei diesem Laubhüttenfest nicht zufällig gewählt haben. Er stellt sich bewusst hier als die neutestamentliche Erfüllung zum alttestamentlichen Zeremonie. Wir dürfen hier deswegen einen Schluss ziehen. Nicht der Ort, sondern die Person soll von nun an das Zentrum unserer Anbetung sein. Jesus ist unter dem neuen Bund die größere Realität, auf die der Tempel des Alten Testaments hinwies. Jesus ist der Antitypus zum alttestamentlichen Tempeltypus. Jesus ist der wahre Tempel. Aber das ist nicht die einzige Stelle, wo wir diese Parallele sehen. Und es ist möglich, dass einige von euch schon weiter gedacht haben und an die Offenbarung gedacht habt. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vor dem Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes, das ist der Tempel, der Heiligtum, bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation oder sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und hier kommt's. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Johannes erwähnt bewusst, dass im neuen Jerusalem, nachdem Himmel und Erde neu gemacht werden, kein Tempel vorhanden sein wird. Stattdessen werden wir das überwältigende Vorrecht haben, Gott selbst unter uns zu erleben. Ich sah keinen Tempel in ihr. Der Herrgott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Das ist nicht alles, was wir in den letzten Kapiteln der Offenbarung lesen. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Kommen diese Worte uns irgendwie bekannt vor? Direkter Bezug auf Ezekiel. Der Strom, die Bäume, die Früchte, die Heilung. Die Offenbarung zeigt uns, wie dieser Typus in Erfüllung gehen wird. Nicht in den 1000 Jahren des Friedens, sondern dann, wenn Himmel und Erde neu gemacht werden. Diese Worte in der Offenbarung zeigen uns auch, wie das Wort von Paulus zu verstehen ist. Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor ihre Gültigkeit, nicht aber in dem Bau eines Tempels, sondern in dem Jesus, unser Lamm, unser Tempel ist. Der irdische Tempel war nur ein Bild für eine größere Realität. Und die Realität ist, dass Gott selbst mit uns, in uns und unter uns wohnen will. Was für ein Vorrecht. An diesem Osterwochenende möchte ich deswegen eure Aufmerksamkeit auf Jesus lenken. Viele sehen in der Vorhersage von Hesekiel lediglich eine Vorhersage über den Wiederaufbau eines irdischen Gebäudes. Das ist leider eine Ablenkung. Die Geldspenden für den Wiederaufbau des Tempels, die Bemühungen, Israel zu unterstützen, und ich mache hier keine politische Aussage, aber diese Bemühungen lenken von der wahren Erfüllung von dieser Vorhersage ab. Denn die wahre Erfüllung finden wir in Jesus. Statt Zeit, Geld und Energie für den Wiederaufbau eines irdischen Tempels auszugeben, will Gott, dass wir unsere Bemühungen anderswo setzen. Unsere Ausgangstexte haben uns gezeigt, wo. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Christus selbst ist Eckstein. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Was ist dieser Bau? Wir sind laut dem Apostel einzelne Steine in einem neuen Tempel. Was ist dieser neue Tempel? Der Tempel ist sein Leib. Und wir sind Teile von diesem Leib. Teile der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist nicht, ein irdischer Tempel aufzubauen, sondern unsere Aufgabe ist, Gottes Endzeitgemeinde aufzubauen. Petrus sagt uns, wie dieser Aufbau funktioniert. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Die erste Aufgabe eines Nachfolgers, eines Steins in diesem Tempel ist Jesus-Ähnlichkeit. Legt nun alle Bosheit ab. War Jesus böse? War Jesus betrügerisch, heuchlerisch? Nein. Christus-Ähnlichkeit ist die erste Aufgabe eines Nachfolgers Jesu. Willst du wie Jesus werden? Willst du seinem herrlichen Charakter in deinem Leben widerspiegeln? Es ist das Wort, die Milch, die uns ihm ähnlicher macht. Unsere erste Aufgabe, durch das Wort Jesus ähnlicher zu werden. Und aufgrund dieser ersten Aufgabe entsteht eine zweite Gemeindeaufbau. Zu ihm kommt als zum lebendigen Stein. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus. Hier ermutigt uns Petrus, Gemeinschaft mit anderen lebendigen Steinen im Gotteshaus zu pflegen. Der Wiederaufbau des irdischen Tempels in Jerusalem ist eine Ablenkung von dieser Aufgabe. Wir brauchen nicht Geld nach Jerusalem zuzusenden. Unser Fokus muss auf den Aufbau von unserer Gemeinde sein. So, wenn du jemand besuchst und diese Person auf dem Weg Jesu ermutigst, dann trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du teilnimmst an der Sabbatschule, trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du Gaben in den Gabenkorb gibst, trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Der neue Tempel ist Jesus. Und wir dürfen Teile seines Leibes sein, Teile seiner Gemeinde sein, Steine in seinem neuen Tempel sein. Das ist das Gegenstück zum alttestamentlichen Heiligtumsdienst. Ich möchte schließen mit einem Bild aus dem Anza Borrego Desert State Park in Kalifornien. Das ist der zweitgrößte Nationalpark der Vereinigten Staaten. Er ist eine Wüste. Eine Wüste, die von menschlichen Eingriffen fast nahezu unbeeinflusst ist. So sieht dieser Nationalpark aus. Gewisse Teile sehen tatsächlich wie eine Wüste aus. Aber jeden Frühling gibt es Regen. Meistens im März und dann blühen innerhalb Tagen über 200 Pflanzenarten für ein paar Wochen. Sie blühen schnell, sie setzen ihre Samen frei und in der heißen Wüstensonne sterben sie wieder bald ab. So sieht die Wüste im März aus. Aber ab und zu gibt es einen sogenannten Superbloom. Und das geschieht, wenn überdurchschnittlich viel Regen in der Wüste fällt. Und dann blüht die Wüste wie ein Garten. Im 2017 gab es einen solchen Superbloom. Meine Schwester konnte die Wüste ausgerechnet dann besuchen und ihr Mann machte dieses Bild. Das ist ein Bild dafür, was Jesus durch unsere Gemeinde in unserer Welt machen möchte. Wenn jemand dürstet, komm zu mir und trinke. Aus dem Altar im Tempel von Hesekiel floss ein Strom hervor, der immer größer geworden ist. Das ist das, was Jesus heute durch diese Gemeinde für unsere Welt machen möchte. Israel lehnte seine sanfte Einladung ab, Wasser, Leben bei ihm zu finden. Wie steht's mit uns? Gott segne uns in unseren Bemühungen, wie Jesus zu werden, in seinem Namen. Amen.